Ja, Conny hat uns ja schon eingeführt ins Thema von heute. Mir wird ein bisschen Angst dabei, wegen der verkürzten Leine, weiß ja nicht, wie eng das um den Hals wird. Und kommt ja noch hinzu, dass die Predigtwerkstatt ja noch gar nicht zu Ende ist, sondern nachher treffen wir uns nochmal und da wird meine Predigt ausgewertet. Das wird wahrscheinlich auch entscheiden über die Länge des künftigen Seils. Wir werden sehen. Der Predigttext steht, vielleicht ahnt ihr es schon, in Johannes 15, die Verse 1 bis 8 und ich habe den Vers 16 noch mitgenommen. Und da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Wenn wir einen Bibeltext lesen, dann tun wir das mit einer Brille. Meine könnt ihr sogar sehen. Aber auch wer keine sichtbare Brille trägt, liest Texte durch eine Brille. Und diese Brille funktioniert sogar fürs Hören, eine Hörbrille. Und diese Brille, die haben wir nicht nur bei Bibeltexten auf, sondern überhaupt haben wir die auf. Aber bei Bibeltexten eben auch. Was ich meine, ist eine Deutebrille. Das heißt, was ich aufnehme, was ich scharf sehe und was ich aus den vielen Worten besonders und zuerst heraushöre, das entscheidet diese Brille. Ich lese oder höre einen Text nicht neutral, nicht objektiv, sondern mit einer Prägung, mit einem Vorverständnis, mit einer konkreten Blickrichtung. Unter Umständen kann so eine Brille sogar Scheuklappen haben, sodass mein Sichtfeld noch mehr eingeschränkt ist. Und was ich durch diese Brille sehe, höre und deute oder vielleicht auch übersehe und überhöre, das hat mit der Kultur zu tun, die mich geprägt hat oder prägt, mit der Frömmigkeit, die mich geprägt hat und prägt. Klingt das ein bisschen abstrakt? Dann mal etwas konkreter. Zu unserem Predigttext wird ein Mensch, der Weinbau betreibt und sich entsprechend damit auskennt, einen anderen Zugang finden als zum Beispiel ein Mensch, der Autos repariert und dem Botanik völlig abgeht. Oder einer, der Schüler in Mathematik unterrichtet oder noch ein anderer, der Patienten behandelt oder Briefe zustellt. Und auch wer diesen Text zum allerersten Mal hört oder liest und dem auch sonst die Bibel fremd ist, der wird diese Sätze anders hören als einer, der sie seit Kindertagen kennt. Man kann dabei nicht festlegen, wer den Text richtiger liest und hört. Ich beginne die heutige Predigt mit diesen Gedanken, weil ich sie mit Blick auf unseren heutigen Predigttext für sehr weichenstellend halte. Wenn ich zum Beispiel in einer Kultur aufgewachsen bin, wo ich Gott als den nahegebracht bekam, der peinlich darauf achtet, dass ich ja keinen Fehler mache und der Fehler bestraft, dann macht dieser Text mir womöglich Angst. Gott erwartet Frucht von mir, was auch immer das meint. Und wenn dann nichts kommt, ja, dann wird nicht nur die Leine kürzer gemacht. Dann sagt er sich von mir los und haut mich ins Höllenfeuer. Das lese ich in diesem Text. Gott erscheint mir dann erscheint mir eigentlich nicht sehr sympathisch, eher angstmachend. Ich kann diesen Text so lesen. Durch die entsprechende Brille geschaut, drängt sich das so auf. Offensichtlich müssen die Leute, die diesen Text für den Sonntag Jubilate, den wir ja heute haben, die den dafür ausgewählt haben, die müssen eine andere Brille aufgehabt haben. Denn was gibt es zu jubeln bei der vorangegangenen Deutung? Also versuche ich mal die Brille, Gott hat mich auf dem Kieker, abzusetzen und wähle die Brille, wo steckt denn das Evangelium im Text? Evangelium heißt gute Nachricht, frohe Botschaft, die mich zum Jubeln bringt. Und schon habe ich einen völlig anderen Zugang zu demselben Text. Dass wir eine Brille tragen und eine eingeschränkte Sicht haben, das ist nicht schlimm, das ist sogar ganz normal. Solange wir uns nicht einreden oder einreden lassen, dass diese Sicht die ganze Wahrheit abbildet. Ich werde also heute diese Worte Jesu aus dem Johannesevangelium aus einer bestimmten Perspektive betrachten und wissen, dass ich damit andere Perspektiven zurückstelle. Wenn wir dabei darauf achten, dass bei unserer Brille die Scheuklappen abmontiert sind, dann blenden wir andere, vielleicht auch schwierige Aspekte nicht aus. Aber die bestimmende Perspektive soll die des Evangeliums sein, der frohmachenden Nachricht. Und aus dieser Perspektive lese ich in unserem Text zuerst: Gott schenkt uns ein gutes und reichhaltiges Leben. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Mit der Evangeliumsbrille lese ich da, Jesus stellt sich uns zur Verfügung, damit uns Lebenskraft zufließt. Und das tut er im Einklang mit seinem Vater im Himmel, dessen Anliegen genau das ist. Gott selbst hat diesen Weinstock in diese Welt gepflanzt. Ihm liegt so viel daran, dass unser Leben gelingt und wir nicht nur dahin vegetieren, dass er das Liebste, was er hat, seinen Sohn Jesus, wie einen Weinstock in diese Erde pflanzt. Dass ihn zum Lebensspender macht und sich rührend kümmert. Wein gilt ja kulturübergreifend, damals wie heute, als Symbol der Lebensfreude, bis hin zum Überschwang. Jesus bezeichnet sich auch im Johannesevangelium auch als Brot des Lebens oder als Wasser des Lebens. Und das beschreibt jeweils Grundnahrungsmittel, lebenswichtige Grundnahrungsmittel. Aber Wein ist genau genommen Luxus. Der Vergleich von Jesus mit einem Weinstock und seinen Weinreben vermittelt noch mehr. Dazu kommen wir auch noch. Aber ich möchte gern noch bei dieser Deutung verweilen, dass Gott es gut mit uns meint und Leben pur für uns bereithält, mehr als Wasser und Brot. Ich lese aus diesem Bild etwas Paradiesisches. Damals im Garten Eden heißt das erste Gebot, das Gott dem Menschen mitgibt, du darfst oder du sollst, je nachdem ich es übersetze, du sollst essen von allen Früchten im Garten. Das ist das erste Gebot, du sollst essen. gönn dir das Gute, das ich dir gebe. Und Gott gönnt uns nicht nur das Gute, er stellt es selbst bereit. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Jakobus 1. Gottes Güte dürfen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Gott knausert nicht. Jesus nimmt seine Jünger, denen er dieses Weinstockgleichnis erzählt, mit hinein in sein Ich Bin, indem er sie als mit ihm verbundene Reben tituliert. Damit sagt er ihnen doch, ihr gehört zu mir. Ich bin für euch da. Ich versorge euch mit Lebenskraft, mit dem Potenzial, euch zu entfalten, fruchtbares Leben zu entfalten, was auch immer das meint. Ich investiere in euch. Gott selbst investiert in euch. Ich verbinde mich mit dir. Ich mache mich eins mit dir. Mit dir als Einzelnen und mit uns als Gemeinde. Nun könnten wir einwenden und sagen, wenn das so ist, warum gibt es dann Hunger, Krieg und anderes Elend in dieser Welt? Hat der Pastor Schubach da nicht die rosarote Brille erwischt? Zwei Gedanken, die der Predigttext auch durch meine Brille geschaut erkennen lässt. Der erste Gedanke, Jesus sagt diese und viele weitere gute Worte in den sogenannten Abschiedsreden im Johannesevangelium. Das bedeutet, Jesus steht unmittelbar vor der Situation, die für ihn und seine Jünger alles verändern wird. Er wird gekreuzigt, nach 3 Tagen auferstehen und kurz darauf zu seinem Vater im Himmel zurückkehren. Das Johannesevangelium sieht diese 3 Schritte als einen zusammengehörigen Vorgang und nennt es Erhöhung. Erhöhung am Kreuz, in der Auferstehung und zu seinem Vater im Himmel. Ein Vorgang. Und für die Jünger bedeutet das, Jesus verabschiedet sich von ihnen und sie werden das Ganze als einen tiefen Einschnitt und als Verlust erfahren. Und genau vor dieser unausweichlichen Verlusterfahrung sagt Jesus diesen Leuten, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr seid fest mit mir verbunden und niemand außer Gott selbst könnte euch von mir trennen. Kein Tod, keine unendliche Entfernung, keine Notsituation, nichts. Nicht einmal euer Versagen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, so sagt Paulus im Römerbrief. Gerade dann, wenn du das Gefühl hast, Gott ist unendlich weit weg, sagt er zu dir, du bist und bleibst ganz fest mit mir verbunden. Ich bleibe dir unverbrüchlich verbunden. Ich sehe hier die Parallele zum Abschied Jesu im Matthäusevangelium. Bei seiner Himmelfahrt verabschiedet sich Jesus mit den Worten, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Komme, was mag. Das sind seine letzten Worte beim Abschied. Das gilt, ganz gleich, was kommt. Und es kommt einiges. Das heißt doch, ein gutes, reichhaltiges und gelingendes Leben ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Es ist abhängig von unserer Verbindung zu Jesus. Das ist der erste Gedanke. Gott gönnt und schenkt uns guten Wein. Aber auch in Dürrezeiten trägt diese unverbrüchliche Verbindung von Jesus zu uns, die trägt durch. Sie lässt uns nicht verdursten. Auch dann ist Leben mit Gott gut und reichhaltig. In guten Tagen müssen wir das glauben. In schweren Tagen dürfen wir es erfahren. Und der andere Gedanke, ja, es gibt Hunger in der Welt, Krieg und viele lebensbedrohliche Dinge. Und die lassen sich auch nicht schönreden. In seinem Weinstockgleichnis beschreibt Jesus das als Getrenntsein vom Weinstock. Reben, die abgetrennt sind, die verdorren, die sterben ab und werden folgerichtig verbrannt. Das beschreibt keine Strafe, sondern eine Folgerichtigkeit. wo der Mensch sich von Gott löst und aus sich selbst heraus Weinstock sein will, da entzieht er sich der lebensspendenden und fruchtbringenden Kraft Gottes. Da kann von Gott Gutes kommen, so viel es will. Die Verteilung funktioniert nicht mehr. Wo der Mensch Gott spielt, verhungern Menschen neben vollen Supermarktregalen. Die einen macht der Hunger krank, die anderen der Wohlstand. Wenn wir uns selbst zum Weinstock erklären, dann maßen wir uns nicht nur zu viel an, wir übernehmen uns auch und überfordern uns und diese Welt. Zurück zum Evangelium. Wenn wir mit Gott verbunden sind und von seiner Kraft leben, dann müssen wir nicht sorgen und müssen auch nicht raffen, auch kein Mehl, kein Öl und kein Senf. Dann treibt uns keine selbstsüchtige Gier, sondern dann prägt uns Gelassenheit, egal was kommt. Dann befreit Gott uns zu einem beschenkten Leben. Und das führt mich zu meiner zweiten und letzten Überschrift. Beschenktes Leben, das sich verschenkt. Das Weinstockgleichnis zielt ja auf Frucht bringen, was auch immer das meint. Der Weingärtner investiert nicht in die Reben einfach nur, damit sie satt und zufrieden sind und im Wind schaukeln und sich der Sonne hinhalten. Frucht ist das Ziel. Guter, fruchtiger Wein. Ja, jetzt könnten wir einwenden und sagen, also gibt ja Gott gar nicht uneigennützig, gar nicht einfach so. Er gibt nur, weil er was von uns will. Gewinn machen will er mit uns. Er schneidet fruchtlose Triebe aus, presst sozusagen das Maximum aus uns heraus. Es ist eine eiskalte Kosten-Nutzen-Rechnung. Gegenfrage: Was hat Gott denn davon, wenn unser Leben Frucht bringt, was auch immer das meint? Braucht Gott irgendetwas von uns Menschen, ohne dass er sonst unvollkommen wäre? Das wäre wohl eine sehr menschliche Vorstellung von Gott. Aber wer hat denn dann etwas von der Frucht, was auch immer das meint? Klären wir doch einfach mal, was das meint, Frucht bringen. Am Beispiel des Weinstocks heißt das nichts anderes, als dass sich die Liebesmühe, die der Winzer in seine Reben investiert, und die Hingabe des Weinstocks sich vervielfältigen. Gott beschenkt uns so reichhaltig, dass es einfach zu mehr reicht als grüne Blätter, die sich selbst genug sind. Ein guter Weinstock bringt einen Ertrag, der einige Menschen beglückt. So wie Gott sich selbst nicht genug ist, obwohl er nichts braucht, sondern uns mit Gutem beschenkt, erwartet er von uns, dass wir das Gute, das er uns schenkt, miteinander teilen. Dass wir einander beschenken und zu einem beschenkten Leben verhelfen. Jesus hat seine Jünger berufen, damit sie seine Liebe in ganz besonderem Maße erleben und dann in die Welt hineintragen. Es ist in keiner Weise etwas Absurdes, von Weinreben zu erwarten, dass sie Frucht bringen. Das ist eigentlich was völlig Normales. Wir haben an unserer Terrasse seit mehreren Jahren einen Weinstock. Ihr seht ihn hier. Das Hintergrundbild zeigt genau diesen Wein. Ich gestehe, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Weinbau habe. Ich habe ihn sogar rausgehackt, um die Terrasse so bauen zu können, wie sie jetzt ist. Aber der Wein war stärker. Der kam wieder. Und dann habe ich ihn halt wachsen lassen. Und inzwischen habe ich ein kleines bisschen Erfahrung, was das Beschneiden betrifft. Aber ich habe eins gemerkt. Ich muss den Weinstock in keiner Weise zwingen, Trauben zu bringen. Der bringt so viel, das ist eigentlich zu viel. Das macht er einfach. Das liegt in seiner Natur. Ich darf ihn einfach ein ganz kleines bisschen darin unterstützen, damit wir nicht zuwachsen. Und so lese ich diesen Predigttext. Wenn Gott Frucht erwartet, dann verlangt er überhaupt nichts Unnatürliches oder Absurdes, sondern er möchte und tut alles dafür, dass sich das Gute, das er in uns hineingelegt hat, einfach entfaltet. Dass es wächst, zur Blüte kommt und zur Frucht. und dass es über den eigenen Lebenshunger und Durst hinaus anderen Menschen zugutekommt. Gott möchte, dass sich das Leben, das gute und reichhaltige Leben, wie er es sich gedacht hat, unter uns entfaltet und vermehrt. Ein Leben, das sich selbst genug ist, das ist eigentlich armselig und am Ende bedeutungslos. Wir sind angelegt dazu, Liebe zu empfangen und Liebe zu schenken. Wer kennt nicht die Erfahrung, wie glücklich das macht, einen anderen Menschen glücklich gemacht zu haben? Oder eine Not zu lindern? Oder eine Last mitzutragen? Jemanden zum Leben zu helfen? Das macht das Leben reich. Das schenkende Leben und das mit Liebe beschenkte Leben. Beide werden reich. Wir sind von Gott Beschenkte und Umsorgte. Teilen wir das doch miteinander. Schenken wir die uns geschenkte Liebe weiter. Wenn Menschen sich mit Gott verbinden lassen, weil wir Christus mit ihnen teilen, dann erfüllen wir unsere Mission, nicht mehr und nicht weniger. Dann wird Freude sein im Himmel. Und dann wird Freude sein in uns, weil alle beschenkt sind. Dann kommt Jubilate auf. So wie die Welt, unsere große und unsere kleine, unter der Menschenherrschaft ächzt und ausblutet, so blüht sie unter Gottes Herrschaft auf, weil er der Gärtner ist. Der weiß, was uns fehlt, der weiß, was uns gut tut und der das Gute vorrätig hat und gerne gibt. Amen.